Brautzeit. Der Gravel Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge des Outside Podcasts. Heute sind wir mal wieder von Anfang an zu dritt unterwegs. Und zwar habe ich jetzt neben der Caro auch den Sieger des Männerrenns am Wörthersee bei mir, den Sebastian Schönberger. Schönen guten Morgen, ihr beiden.
Morgen.
Guten Morgen, freut mich, dass ich da sein darf.
Ja, freut uns auch, dass du so spontan Zeit gefunden hast, weil ich dich ja gestern Mittag auch erst gefragt habe. Wir sind quasi privat, wir nehmen jetzt Mittwoch morgens auf, um 8.
Ja, danke mir.
Ja, weil Caro noch unterwegs war. Wo warst du, Caro?
Jetzt genau, ich war noch für 2 Tage am Reschensee in Italien, weil ich da noch ein Fotoshooting mit einem meiner Sponsoren hatte. Und da ich ziemlich zeitlich eingespannt war, deswegen konnte ich jetzt auch nicht noch irgendwie nebenher Podcast aufnehmen. Und dann haben wir eben gesagt, dass wir es heute Morgen machen, gestern Abend um 11, glaube ich, war ich zu Hause und ja, genau.
Also erholt.
Also ich habe meine Whoop-App noch nicht gecheckt. Ich hoffe, sie ist jetzt grün, ich denke schon, aber ja, ist, Fotoshooting ist immer so ein bisschen, ja, es macht Spaß, aber es ist gerade nach dem Rennen auch, finde ich, immer ein bisschen gefährlich, weil man in kurzen Klamotten auf 1500 Metern Höhen bei 4 Grad kurz rumtouren muss. Und da bin ich, eigentlich wollten wir es auch letzte Woche machen, aber da hat es dort leider noch geschneit, deswegen mussten wir es auf nach dem Rennen verschieben. Und ich hoffe einfach mal das Beste jetzt.
Werbung. Der Partner der heutigen Folge ist Pillar Performance. Die Mikronährstoffprodukte von Pillar, wie zum Beispiel das Triple Magnesium, wurden speziell für Athletinnen entwickelt, um eine optimale Regeneration zu gewährleisten. Caro und ich sind viel unterwegs und gerade da ist ein guter Schlaf elementar, um eine optimale Regeneration zu ermöglichen. Das Triple Magnesium, welches ich immer 30 Minuten vor dem Schlafengehen nehme, ist ein fester Bestandteil meiner täglichen Routine.
Ja, auch für mich gehört das Triple Magnesium zu meiner täglichen Routine. Ich bin zum Beispiel gestern Abend sehr spät von einem Fotoshooting nach Hause gekommen und da hilft mir das Triple Magnesium schon sehr, dass ich am nächsten Morgen in meiner Whoop-App im grünen Bereich bin.
Wenn ihr Pillar auch mal ausprobieren möchtet, geht einfach zu pillarperformance.shop und gebt den Code OUTSIDE ein. Groß AUTSAID, um 15% Rabatt auf eure erste Bestellung zu bekommen. Den Link und alles weitere findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Sebastian, wie geht's dir? Erholt auch ein bisschen und wie sind die Sturzverletzungen oder gab es überhaupt so richtig Verletzungen?
Ja, es war schon ein richtig toughes Rennen. Erholt, ich habe jetzt mal 2 Tage ein bisschen rausgenommen und eher locker herumgefahren. Und Sturzverletzungen geht's ganz gut. Also gestern haben wir gedacht, vorgestern, das Knie zwickt ein bisschen, weil ich so plump draufgefallen bin. Aber ja, es wird immer besser und es ist jetzt nichts Tragisches, wo ich jetzt irgendwo passieren muss und so. Also hat mir schon ein bisschen mitgenommen, das Rennen, weil es relativ hart war, aber ja, jetzt geht es schon wieder ganz gut. Ja,
genau, darauf kommen wir gleich auch zu sprechen. Ich stelle dich mal nochmal ganz kurz vor, und zwar, du bist 29 Jahre alt, da war ich tatsächlich überrascht. Ich dachte, du wärst irgendwie jünger.
Ich auch, ich war da auch, also als ich habe Pro Cycling Stats gecheckt und dachte auch so, okay, ich dachte ja, eher so Richtung Nachwuchsfahrer. Aber also ist ja schön, wenn man für jünger gehalten wird eigentlich, oder?
Jung gehalten sozusagen.
Ja, aber ich glaube, es kommt auch ein bisschen dadurch, wo wir es leichter hinkommen. Du bist 2018, Mitte 2018, bist du dann in den Pro-Team-Bereich gewechselt, was früher Pro-Continental hieß. Ja, oder die zweite Liga im Radsport, obwohl das immer so ein bisschen schwer zu sagen ist, dass man es so nennt, wo du ja trotzdem World-Tour-Rennen fährst. In so einem Team, deswegen, aber auf jeden Fall in zweiklassigen Teams wie B&B Hotels, das vielleicht einigen bekannt ist, und Human Power Health letztes Jahr und fährst jetzt mittlerweile für das Team Felbermeier. Wenn du 2018 Profi geworden bist, dann bist du nicht direkt nach der U23 zu den Profis gegangen, oder?
Richtig, also Ja, generell waren wir da in Österreich ein richtig, richtig starker Jahrgang. Also der Jahrgang, wenn wir anfangen, von 92 bis 94, 95, die, was da geboren sind, die waren relativ stark und da haben wir uns gegenseitig gepusht. Ich habe vielleicht ein bisschen länger gebraucht, dass ich Profi werde. Bin auch später zum Radsport gekommen und ja, bin dann erst nach der U23-Zeit dann Profi geworden.
Was heißt das, du bist später erst zum Radsport gekommen? Also wie spät und was hast du vorher gemacht?
Also vorher war ich eher so typisch österreichisch, natürlich Skifahrer und ein bisschen Fußball gespielt, habe aber jetzt nicht die super Talente dort gehabt. Also in Österreich, denke ich, ist es so, muss man schon richtig, richtig stark sein, dass man im Skisport Fuß fassen kann. Und da war der Profi-Radsport in der Familie, war das jetzt nicht so das große Ding. Also keiner von uns war jetzt Profisportler oder hat Ahnung gehabt, wie der ganze Profisport abläuft. Und bin dann mit 15 Jahren bin mein erstes Rennen gefahren. Habe davor aber Knieverletzungen gehabt beim Fußballspielen. Beim ersten Rennen hat es mich gleich mal aufgestellt und hat mir die Hand gebrochen. Dann hat es auch so geheißen, okay, ist das wirklich eine gute Idee zum Radsport wechseln. Und habe aber dann nebenbei eine Ausbildung gemacht bei meinem Vater zu Hause als Installateur. Und ja, das hat mir irrsinnig Spaß auch gemacht, das da wirklich anzupacken und selber was zu schaffen. War aber trotzdem eine taffe Zeit, weil ich ja circa 40 bis 50 Stunden neben Radsport immer gearbeitet habe. Und nach meiner Ausbildung habe ich dann die Möglichkeit bekommen, in Österreich ist das dann das Bundesheer, was man machen muss, und ich bin das in Sportler gekommen und ja, und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, mal nur trainieren, und das hat dann halt länger gedauert, bis dass ich da mich nur mehr hundertprozentig auf den Radsport fokussiert habe.
Ja, wir hatten gestern im Besenwagen den Stefan Bissiger als Gast. In der Schweiz, glaube ich, ist äquivalent zu was bei euch Skifahren sind, ist Mountainbiker, und das ist bei euch so, wenn man Skifahrer werden will und in Österreich Profi wird, ist man, glaube ich, automatisch auch Weltspitze. Und so ist es natürlich bei Schweizer Mountainbiken. Wenn du da irgendwie Profi werden kannst, dann bist du auch automatisch Weltspitze. Obwohl natürlich bei euch mittlerweile auch brutal ist, was da an Nachwuchs hochkommt, ne, im Radsport. Das ist schon auch Wahnsinn. Auch auf der Seite der Frauen passiert ja jetzt gerade ja sehr viel. Ja. Ist echt krass. Ich bin immer fasziniert von so kleinen Ländern, also was Einwohnerinzahl angeht, dass dann so prozentual so viel dabei rumkommt.
Ja, es ist voll cool zu sehen. Also ich denke, die kleinen Vereine machen da richtig coole Arbeit. Und ja, in Österreich ist so, kommt immer ein bisschen auf den Jahrgang drauf an. Auf einmal hat man wieder einen Jahrgang, wo es 3, 4 richtig gute sind. Und die pushen sich eben gegenseitig. Und so war es damals bei mir auch, wo mit Felix Großstadter, mit Gregor Mühlberger, mit Bösti, mit Conny und so, das war einfach, Gogo war mein Teamkollege auch, das war so wirklich gegenseitig richtig gepusht, und da war jeder dann motiviert, dass er das Gleiche schafft und auch Profi wird.
Ja, sehr schön. Ich weiß nicht, lass mal erstmal über das Frauenrennen reden, weil ich da jetzt gar nicht wusste, wie das Rennen überhaupt verlief und vor allem wie stressig es war mit den Altersklassen. Und wie sehr das eine Rolle gespielt hat bei euch, wie es leider oft eine Rolle spielt. Ja. Caro, magst mal erzählen, wo du bist Dritte geworden?
Genau.
Und gewonnen hat bei euch?
Die Giordana Borghesi, eine Italienerin, eine junge Fahrerin. Ich glaube, ihre Schwester ist Profi bei EF und sie ist auch eine relativ talentierte Nachwuchsfahrerin in Italien, wie ich jetzt im Nachhinein recherchiert habe. Weil sie mir vorher natürlich kein Begriff war, oder natürlich, sie war mir kein Begriff und ich hatte sie absolut nicht auf dem Zettel. Hat sich im Rennen dann relativ schnell geändert, weil wir eben durch den Rennverlauf, also wir sind erstmal vorweg zu sagen, mit einem relativ großen Frauenfeld gestartet. Also es sind auch alle Frauen, die eben im Rennen gemeldet waren, zusammengestartet, also Profis und Altersklassen in einem Rutsch gestartet. Und es waren,
wie viel wart ihr?
Wie viel am Ende dann an der Startlinie standen, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich weiß, dass in der Startliste so an die 80 Frauen waren. Also war schon ein relativ großes Feld. Ich glaube, ich habe auch beim Gravel-Rennen jetzt noch nie so viele Frauen am Start gesehen. Genau, und dann sind wir eben zusammen gestartet. Ich wusste aber auch vorher, dass hinter uns die Age-Grupper, die Männer, die Jüngeren, relativ zügig starten. Ich glaube, die hatten 5 Minuten Rückstand. Und ja, dementsprechend war eben auch unser Rennen von vornherein eigentlich geprägt, weil es wussten die anderen natürlich auch. Und auf der Strecke, wenn man nicht gerade direkt im Anstieg, in der Hälfte eines Anstiegs eingeholt wird, auf den anderen Streckenabschnitten, kann man dann ja doch immer gut mitfahren. Und so war es dann auch. Wir wurden nach dem ersten steilen Anstieg, also es war auf der Strecke ein 2 Kilometer steiler Anstieg, der nach circa 10 Kilometern kam. Und danach war es erstmal wieder ein bisschen flacher. Und da wurden wir eben von der ersten Männergruppe überrollt, was wirklich immer so vom...
Ganz kurz, das will ich nochmal, also erst sind wir gestartet, Elite, genau. Also quasi Sebastian und ich, um 9 Uhr. Ihr hattet 9 Uhr 5 Start, ne? Genau. Und dann 9 Uhr 10 sind die Altersklassen und da gab es dann auch nochmal Unterteilung, zeitliche Unterteilung unter den einzelnen Altersklassen.
Ja. Also ich glaube,
was auch neu ist in diesem Jahr, dass Elite Elite ist und wir nicht mehr Altersklasse gewinnen können, wie es letztes Jahr noch war. Das ist eine gute Erneuerung. Ja. Genau. Ich wollte es nochmal, dass Leute verstehen, wo eigentlich die Männer auf einmal herkommen.
Genau, wissen ja nicht alle. Und es ist halt trotzdem so, dass in den Altersklassen starke Männer fahren. Also da fahren teilweise, weil es die Altersklasse 19 bis 34 ist, super starke Nachwuchsfahrer. Auch in dem Alter sind die Männer halt, wenn sie ein gutes Niveau haben, eben auch noch stärker als wir Frauen teilweise. Und wenn die uns dann eben einholen, dann ist es immer so ein Glücksspiel, ob man eben mitfahren kann oder nicht. Und dann können eben meistens die stärksten Frauen bei den Männern irgendwie im Windschatten mitfahren. Und so war es auch. Ich war dann relativ schnell in der Gruppe mit den beiden anderen Frauen vom Podium. Die Gertje Schreus aus Holland von SD Works und eben die Italienerin. Zu Anfang waren auch noch 2 andere Mädels dabei, die wir aber dann im Rennverlauf verloren haben. Und es war dann ein schnelles Rennen. Also es wurde eigentlich, war die ganze Zeit auf Zug. Es war auch, fand ich, ein extrem hartes Rennen. Musste eigentlich nur zusehen, dass man irgendwie dranbleibt. Klar, auch mal eine Führung übernehmen, macht man dann ja auch. Aber letztendlich war es eher im Windschatten hängen. Und in der zweiten Runde ist mir dann noch ein Fehler unterlaufen, eben diesem steilen Anstieg. Dann habe ich die Gruppe verloren mit den beiden anderen Mädels. Leider, die war dann abgefahren. Dann bin ich mit einer anderen Gruppe Männer unterwegs gewesen. Da lief es dann irgendwie nicht so richtig. Dann hat uns wieder von hinten ein ziemlicher D-Zug eingeholt an einer ganz günstigen Stelle, wo ich dann mitfahren konnte. Und dann bin ich mit den beiden eben wieder zu der Gruppe nach vorne vorgefahren. Aber ich hatte zwischenzeitlich 4 Minuten Rückstand, 3, 4 Minuten. Und das Loch musste ich halt eben wieder zufahren. Entsprechend sind wir auch schnell gefahren. Das sieht man auch in den Rundenzeiten. Und wir waren kurz vorm Finale wieder dran, also kurz bevor es in den letzten Anstieg ging. Und da haben mir dann leider die Körner gefehlt. Und ich hatte dann am Ende zu den beiden zur ersten und zweitplatzierten, ich glaube, 40 Sekunden Rückstand, weil ich da eben ein Loch bekommen habe und das dann auf den letzten 4 Kilometern auch nicht wieder zubekommen habe. Und bin dann eben auf Platz 3 ins Ziel gekommen, womit ich aber am Sonntag wirklich zufrieden war, weil erstmal ist es das erste Rennen der Saison gewesen. Ich finde, das war eigentlich ein ganz guter Einstieg. Es war auch ein hartes Rennen und wenn ich meine Powerwerte so angucke, passt das auch alles. Und meine Vorbereitung die Nacht zuvor war auch nicht optimal. Ich will jetzt nicht rumjammern, weil ich finde es immer blöd, Ausreden zu suchen. Es soll auch keine Ausrede sein, aber wir haben nicht gerade viel geschlafen die Nacht vorher, weil wir uns, also mein Freund Vladi und ich, beide in den Magen verdorben haben beim Essen, beim Risotto-Essen den Abend zuvor. Und dementsprechend dachte ich am Morgen des Rennens nicht, dass ich nur 1 Meter Rad fahren kann. Also wäre ich zu Hause gewesen, hätte ich mich ins Bett gelegt. Und ich musste mich wirklich zusammenreißen, mich an die Startlinie zu stellen. Ja, das war dann ein bisschen suboptimal. Es gibt auch aus der Nacht noch eine ganz lustige Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich die erzählen soll.
Also bei Vladi hat es auf jeden Fall auch nicht geschadet. Da gewinnt er seine Altersklasse.
Genau, Vladi.
Also der hat auf jeden Fall Gewicht gemacht. Ja,
der ist auch...
Das musst du wissen, ob du sie erzählen
kannst. Also ich fand es ist auf jeden Fall wieder mal irgendwie typisch. Wir waren ja in diesem Fünf-Sterne-Hotel untergebracht, was wirklich auch vom Veranstalter mega gut war. Wirklich die Unterbringung, ein Traum. Man war super umsorgt. Es war alles optimal. Aber entsprechend Fünf-Sterne-Hotel ist halt auch ein Fünf-Sterne-Hotel. Wir haben da auch immer gut geschlafen und aber eben vor diesem Rennen uns den Magen verdorben. Und Vladi und ich haben beide nicht geschlafen nachts. Er wollte einfach nachts mich nicht stören und auf den Balkon gehen und da entspannt Musik auf der Liege hören und ist dann eben auf dem Balkon in seinem Schlafoutfit, was nur ein T-Shirt umfasst, untenrum nackt, und hat sich da auf die Liege gelegt, bisschen Musik gehört, dann ist ihm aufgefallen, dass ihm doch zu kalt ist, dann wollte er wieder rein, da war aber leider die Tür zugefallen, wir waren im zweiten Stock und ich hatte Oropax in den Ohren, habe halt auch nichts gehört, dass er irgendwie geklopft hat und mich auch 10-mal angerufen hat. Und dann musste er sich eine meiner Radhosen, die zum Auslüften auf dem Balkon hingen, anziehen, die ja XS sind, vom zweiten Stock aus vom Balkon runterklettern, über den Innenhof, Garten, über irgendwelche Tore klettern, zur Rezeption, barfuß, im T-Shirt und Radhose und sich eine neue Zimmerkarte holen. Und an der Rezeption musste er dann erstmal seine ganzen Daten angeben, damit er überhaupt eine Karte kriegt. Und die haben ihn auch relativ blöd angeguckt. Also ja, er war dann irgendwann wieder im Zimmer und ich habe nur gefragt, wo kommst du denn her? Und dann hat er mir noch nachts die Geschichte erzählt und ich dachte, es darf nicht wahr sein. Also das war unsere Nacht vorm Rennen und ja. Aber uns beiden hat es am Ende, glaube ich, nicht groß geschadet. Er hat seine Altersklasse gewonnen, ich war Dritte, also alles gut.
Genau, Die Italienerin ist auch italienische Gravelmeisterin.
Genau, ja.
Ich kannte sie vorher auch nicht, um ehrlich zu sein. Aber das ist, glaube ich, so das Spiel, was jetzt auf uns zukommen wird, dass da viele Leute reinkommen.
Die man nicht kennt.
Wenn wir gleich zu Sebastian kommen, den kannte man jetzt schon, aber wird sicherlich trotzdem für viele, die jetzt nur Gravel verfolgen und Straße, nicht erstmal in Anführungsstrichen unbekannt sein. Deswegen ist schon, glaube ich, interessant, wie sich das jetzt auch gerade in diesem Jahr entwickeln wird, wo mehr StraßenfahrerInnen irgendwie rüberkommen für einzelne Rennen.
Ja, also ja. Man muss auch zu der Italienerin sagen, die ist auch ein extrem schlaues Rennen gefahren, würde ich sagen. Also weil man sie eben nicht kannte, das hat sie wirklich ausgenutzt. Ich habe sie, sie ist eigentlich nur am Rad gefahren, immer bei sich sehr bei Gertje oder mir aufgehalten, nie irgendwie mal ein Loch zugefahren oder eine Führung übernommen. Und letztendlich hat es sich für sie ausgezahlt, aber das kann man halt dann auch nur machen, wenn man wirklich so ein Underdog ist irgendwann. Also ich denke, in den nächsten Rennen wird das für sie dann auch nicht mehr ziehen, die Fahrweise.
Ja, bei euch ist halt immer noch krass dieser Einfluss der Männer, ne?
Ja, es ist extrem.
Jetzt in dem Fall war es halt mal positiv für dich, genau, dass du in der Lage warst, um so 4 Minuten ein Loch zuzufahren. Ja. Aber natürlich haben die vorne ja auch Vorteile. Also es ist halt irgendwie. Wäre schon gut, wenn es ein straightforward Rennen würde, Frau gegen Frau.
Ja, das ist halt, wie du gesagt hast, ich habe profitiert, aber alle anderen haben in dem Rennen auch profitiert. Deswegen erzähle ich es auch einfach, dass ich mich reingehängt habe und war froh, dass ich eine schnelle Gruppe hatte. Und vorne, die sind eben auch nur im Windschatten gefahren. Aber es ist schon kein Frauenrennen. Und letztendlich, ich fand das Rennen super hart. Die anderen beiden haben auch gesagt, es war ein hartes Rennen. Also es wurde auch über Stärke entschieden, weil man muss eben auch erstmal dranbleiben. Aber natürlich, Renntaktik haben wir Frauen dann nicht mehr. Und das ist vielleicht auch ein bisschen schade. Aber andererseits, für mich ist es so ein gutes, schnelles Rennen, was mir auch Spaß macht. Und ich würde so ein schnelles Rennen dann eher bevorzugen vor einem langsamen, nur taktisch geprägten Frauenrennen, muss ich auch ehrlicherweise sagen, weil oftmals ist es einfach auch so, dass nicht gefahren wird oder. Und genau so meint es eben G, zum Beispiel die Zweitplatzierte auch. Also sie ist da eben auch der Meinung. Aber ja. Ich glaube, die Lösung wäre nur, wenn wir an zwei verschiedenen Tagen starten würden, Männer und Frauen, weil so ist es immer beeinflusst.
Ja, oder eine Stunde vor den Männern.
Ja, okay. Aber dann ist auch Überrundung auf so einer Strecke. Also,
ja gut, aber damit haben wir ja die ganze Zeit auch mehr zu tun. Ne?
Ja.
Also da kommen wir auch gleich bei unserem Rennen dazu mit Überrundung, wie die auch ein Problem waren. Also das ist ja, also ich glaube, die perfekte Lösung gibt es eh nicht.
Nee.
und Frauentag eher starten lassen, ist, glaube ich, ich hatte gedacht, da waren mehr Frauen am Start echt sein als 80.
Also nagel mich visuell, nicht drauf fest. Ich kann's,
ja, selbst, ja. Sagen wir, es war sehr, selbst wenn es doppelt so viele waren, ja, aber waren insgesamt 1200 Startende. Das war zumindest visuell, hatte ich das Gefühl, dass es mehr Frauen da sind als.
Es kann auch sein, dass es 80 Elitefahrer, also Profahrerinnen waren. Also
okay, ja. Ja, gut. Die Leute da draußen werden es jetzt besser, genau, wissen, was sie gerade googeln können. wir vermuten nur. aber ja, ich habe auch mit einem Teil vom Veranstalter gesprochen. Habe denen da auch das Feedback gegeben mit dem Frauenrennen. Ich glaube, dass man da echt drüber nachdenken muss, wie man das in Zukunft löst. Und sie selber. Haben die auch die Idee, eventuell einen Tag vorher das zu machen, aber das geht halt erst ab einer bestimmten Größe.
Ich glaube,
es kostet halt so viel Geld.
Ja, genau, es kostet Geld. Andererseits, wir sehen es ja auch im Straßenradsport, es ist halt auch zuschauermäßig, auch wenn es jetzt blöd klingt, aber ich finde es dann halt auch immer schade, wenn wir Frauen dann vielleicht, weil wir einen Tag vorher starten, eben nicht die Zuschauer haben, die dann normal an dem Tag dabei da wären. Sowas ist halt, zählt halt auch immer noch dazu. Und ich dachte auch, dass es von der UCI vorgegeben wäre. So hat es zumindest der Veranstalter mir gegenüber gesagt. Auch mit den Startzeiten, ja, und allem. Ne? Ich glaube, das wäre einfach ein grundsätzliches Ding, was angegangen werden müsste. Ja, letztendlich bin ich erstmal froh, dass wir so ein Rennen fahren können, dass wir die Starterfelder haben. Und so rasant, wie sich das alles im Moment entwickelt, wird sich da sicherlich auch irgendwann eine Lösung finden.
Ja, hoffentlich. Also bei uns gibt es noch Dinge, die verbessert werden müssen, aber bei euch sind zumindest noch wesentlich mehr Punkte, die man beackern muss.
Ja, aber das ist jetzt auch nicht der Veranstalter, der da irgendwie Schuldige ist. Und da kann ich aus meiner Sicht jetzt auch nur sagen, zur Veranstaltung, ich fand sie mega gut. Ich habe das Feedback auch schon bei Instagram gegeben. Ich kann das jedem nur empfehlen, da hinzufahren, weil aus meiner Sicht war es das bestorganisierteste Rennen, was ich jetzt in Europa so erlebt habe. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich nicht weiß, wo ich irgendwas bekomme, wo ich, wenn es um die Startunterlagen geht, wo man sich einfinden muss vor dem Rennen, welche Startblöcke es gibt, alles. Und ich meine, die ganze Atmosphäre fand ich auch mega schön. Klar, das Wetter war perfekt für den Tag. Das zählt auch immer noch mit rein. Aber aus meiner Sicht ein großes Lob an den Veranstalter. Die haben sich auch super viel Mühe gegeben. Und ich werde auf jeden Fall, wenn es zeitlich passt, wovon ich ausgehe, ich glaube, das Rennen soll auch so zu dem Zeitpunkt weiter bestehen, bin ich auch nächstes Jahr wieder am Start. Und kann es auch jedem nur ans Herz legen, auch die Gegend sich mal anzugucken. Richtig schön.
Ja. Genau, da sind wir, glaube ich, alle d'accord, außer Sebastian sagt jetzt, dass die Region, wo er herkommt, noch viel schöner ist. wo kommst du her? Aus welchem Teil?
Ursprünglich komme ich aus dem Innviertel. Also das ist zwischen Salzburg und Linz, wenn man das so grob beschreiben darf. Ja. Und jetzt wohne ich in Salzburg. Aber.
Das ist okay. Natürlich auch also, nice.
Ja, du bist ja fast Deutscher. Also,
ja, stimmt, das ist ja echt direkt hinter der Grenze.
Ja, genau.
Das stimmt.
Ja, aber warum Salzburg? Einfach weil Training da gut ist, oder?
Ja, logistisch ist einfach besser für mich. Also meine Heimatgemeinde ist Schalchen und da ist halt der Flughafen, bin ich entweder von Salzburg geflogen oder von München oder mit dem Zug und so, und das ist einfach ein bisschen zentraler. Und trainingstechnisch ist das zum jetzigen Zeitpunkt Salzburger Spur besser, weil das habe ich einfach die langen Anstiege und die Trainingsgruppe ist auch richtig super hier. Also das war eigentlich auch ein Grund.
Man kann auch gut flach fahren, ne, sogar.
Ja, eben, wenn man, also es ist 35 Kilometer von meiner Heimatgemeinde entfernt, und wenn man in diese Richtung fährt, dann ist das von den Temperaturen eine Spur milder im Winter und auch super flach. Also das ist jetzt nicht so wie in Tirol, wo ich nur das Inntal habe und rauf und runter fahren, links und rechts hoch, sondern man hat wirklich super viele, viele Möglichkeiten. Entweder man fährt Richtung Deutschland rüber, so Berchtesgaden und so, das ist wirklich traumhaft schön. Oder Hausberg, Geisberg und so Sachen. Also da man hat wirklich viele Möglichkeiten.
Ja. Trainierst du abends mal mit Toni Palzer? Oder gar nicht?
Ich weiß nicht. Irgendwie muss ich ihm mal ein bisschen einen Druck geben. Er ist jetzt in unserer Trainingsgruppe. Aber ich weiß nicht, ob er mit uns nicht trainieren will oder ob er so ein spezielles Training hat. Ich habe ihm letztes Mal schon gesagt, jetzt muss er dann einmal einen Mitgliedsbeitrag zahlen, wenn er nicht mit uns mitfährt. Aber ja, er ist in unserer Trainingsgruppe, aber das letzte Mal habe ich ihn gesehen in Gran Canaria.
Okay. Weil der fährt ja auch, oder er darf auch Gravel-Rennen fahren. Ich weiß gar nicht, wie es er bezeichnen würde, ob er muss oder darf. aber er wird, soweit ich weiß, auch, glaube ich, Tracker fahren. So was ich gehört habe.
Cool.
Ja. Ich weiß zwar nicht, welches Rennen von denen. Gibt es ja mehrere Optionen, aber ich gehe davon aus, wenn er 100 oder 200. Ja, oder vielleicht sogar auch 100. Also 200 ist schon.
Schon lang dann, ja.
Ist schon lang, ja. Aber wie bist du eigentlich zum Gravel gekommen? Warum fährst du jetzt Gravel?
Ja, es war eigentlich ganz, ganz witzig. Also es war damals, wo die Weltmeisterschaft in Australien war, das war 2022, wo ich bei B&B gefahren bin. Hat die Idee eigentlich gehabt, ich glaube, einer meiner besten Freunde und Physio und ein bisschen Mentor ist er auch, also das, ja, der begleitet mich jetzt seit einigen Jahren und der hat zu mir gesagt, ich glaube, das wäre aber eine coole Sache für dich, du hast jetzt eine Zeit lang keine Rennen, also nach der WM habe ich, du warst die Straßen-WM Australien, genau, habe ich kein Rennen mehr gehabt von B&B, die haben gesagt, okay, deine Rennsaison ist vorbei und ich war noch super motiviert. Ich habe mir gedacht, boah, bis Oktober jetzt oder Mitte Oktober durchtrainieren ohne Wettkampf, das wird lange. Und habe dann gesehen, es wäre eine Weltmeisterschaft Gravel und bin wirklich komplett unvorbereitet da reingegangen. Das ganze Setup hat eben da zumeist mein Physio gemacht, Andi Giegelmeier, und hat gesagt, okay, so ungefähr kannst du dort hinstellen und kannst fahren. Und ja, so bin ich auch hingefahren. Ich bin da zumeist mit meinem besten Freund hingefahren, wirklich so Gravel-Style, haben wir im Bus geschlafen und habe mich dann zu dem Rennen gestellt. Also es war wirklich sehr, sehr unvorbereitet. Aber ich habe dann gesagt, okay, das ist eigentlich eine richtig coole Sache, wo ich auch Chancen sehe oder wo auch die Zukunft da hingehen kann in der breiten Masse, sowie auch im Profisport.
Ja. Ja, genau, da wirst du dann Elfter, da wirst du im letzten Jahr Zehnter und auch Dritter bei einem World Series Rennen in Italien, glaube ich, war das, ne?
Richtig.
Monserrato, ja. Oder so wie das heißt, glaube ich. Genau, und dann jetzt dieses Jahr bei deinem ersten Gravel-Rennen, was du dann quasi gewinnst, was jetzt am Sonntag war, wo ich Zweiter werde. Wie sehr hat jetzt dann Gravel für dich eine Rolle gespielt, in dem Sinne, dass du, also man muss erstmal so ein bisschen Hintergrund ist, ne, B&B Hotels hat zugemacht nach 2022. Also du hast jetzt quasi so 2 Jahre, wo nicht so viel Glück hattest mit den Teams. Du magst vielleicht jetzt mal selber aus deiner Perspektive.
Ja, richtig. Also nach dieser Weltmeisterschaft habe ich nur einen Vertrag gehabt bei B&B. Also ich habe da einen 2-Jahres-Vertrag gehabt und ich glaube, der, was das verfolgt hat, der kennt die gesamte Story. Ich glaube, Miguel hat das mal im Besenwagen auch erzählt. Und im Dezember, wie wir dann die finale Antwort bekommen haben, hat es dann geheißen, okay, das Team sperrt zu und ich muss mir um was Neues umschauen. Und ja, ich habe dann ein bisschen Glück gehabt oder habe dann das Ganze selbst in die Hand genommen und habe gesagt, okay, ich habe eigentlich eine ziemlich gute Saison gehabt, die erste Tour de France war auch super gut und jeder war zufrieden und das kann es eigentlich nicht gewesen sein. Ja, es ist so, in Österreich ist jetzt die Marke Felt eben gekauft worden von der Pira-Gruppe, das heißt von wo KTM Motorrad, wo Husqvarna und alle dazugehören, die haben die Marke Felt gekauft. Und irgendwie habe ich gedacht, okay, in das ganze System würde ich auch ganz gut reinpassen. Und habe mich dann an ihnen gewendet. Und ja, die haben dann auch gesagt, okay, ist mega cool, wir wollen da was machen. In der derzeitigen Zeit haben sie Human Powered Health gesponsert. Und so bin ich auch in das Ganze dann reingerutscht. Sie haben gesagt, okay, sie wollen einen einheimischen Fahrer haben. Sie wollen schauen, dass der Radsport oder die Radmarke Felt gepusht wird und wieder neu aufgebaut wird. Und ja, so haben sie dann gesagt, eine Bedingung ist, sie wollen auch, dass ich Gravel fahre, weil sie sehen in mir der Potenzial. Und so bin ich auch in einer gewissen Weise nicht gezwungen worden, aber so ein bisschen reingeschubst worden. Und ja, und dann habe ich letztes Jahr gesagt, gut, konzentrieren wir uns mal hauptsächlich auf die Straße, aber die WM fahre ich mal bestimmt und vielleicht noch ein Weltcuprennen, das in Monserrato eben in Italien, wo ich der Dritte geworden bin. Und ja, nachdem das dann Human Powered auch wieder zugesperrt hat, waren dann noch weitere Überlegungen, wo meine Reise hingeht. Habe dann noch mit einigen Teams gesprochen. War natürlich eine spezielle Zeit auch letztes Jahr mit Fusionierungen und ja, wie jeder mitbekommen hat dann. Und ja, Feld hat dann einen Deal abgeschlossen mit dem Welser Team und haben gesagt, okay, sie wollen in Österreich auch wieder den Radsport voranbringen und ja, sind eben Hauptsponsor geworden auf eine längere Zeit. Und ich habe gesagt, okay, jetzt habe ich so eine gute Beziehung mit denen und das passt alles perfekt und warum soll ich das Ganze aufgeben? Und das war eigentlich auch dann ein großer Grund. Ich kenne die ganzen Strukturen. Ich habe da meine Karriere gestartet bei Wels. Da hat es noch Gourmet-Fan Wels geheißen. Das heißt, ich kenne alle Personen dort. Und es hat gleich mal gepasst und habe gesagt, gut, den Schritt gehe ich. Und ja, und das war dann auch für Feld dann so, okay, wenn du den Schritt gehst, dann wollen wir aber auch, dass du gewisse Gravel-Rennen fährst. Mit dem Team Feld Felbermeich war ich sowieso gleich einig, haben wir gesagt, okay, das passt gut rein, die Europa-Rennen ist kein Problem. Und für Feld war es nur noch wichtig für die Radmarke, dass ich ein paar Amerika-Rennen fahre. Und ja, das werde ich auch dann dieses Jahr fahren. Also ich bin in einer gewissen Weise gezwungen worden, aber auch glücklich darüber, dass ich die Option dann habe. Ja. Ja.
Welche Amerika-Rennen sollst du dann fahren?
Ja, das Highlight ist Unbound. Und das war dann ganz witzig, weil ich habe mir gedacht, naja, okay, da ist das sicher nicht so schwierig, dass ich den Startplatz bekomme, weil ich wirklich das System und so einfach noch nicht verstanden habe. Habe aber dann in der Lotterie mitgemacht und habe zum Glück einen Startplatz bekommen. Und jetzt war ich Gravel Locos, das Unbound. SPT Gravel, da habe ich keinen Startplatz bekommen. Und da haben sie jetzt noch eine Alternative gesucht und dann noch das Big Sugar Ende der Saison.
Ah, cool.
Ja, da bin ich mal gespannt, weil zumindest an unseren Reisen merkt man dann ganz ehrlich, dass man manche Rennen vielleicht auch nicht fahren muss. Weil auch das Reisen intensiv ist und die Zeit da drüben, das Thema hatten wir schon nach dem Rennen, mit Gravel Locos und so, ja. Essen gerade, also so.
Nimm dir ordentlich vernünftiges Essen mit nach Texas.
Ja, ja. So simple Dinge, die bei Europa, über die man gar nicht nachdenken würde, weil man immer Zugang zu den Dingen einfach hat, den Zugang hat man da nicht direkt, aber da können wir gleich nochmal drauf kommen. Ich will ganz kurz ein klein bisschen Kontext zu der B&B-Sache geben, weil viele auch uns hören und gar nichts im Straßenrennsport zu tun haben. Also B&B Hotel hatte damals gesagt, okay, wir haben einen neuen Partner, gab verschiedene Namen waren im Raum, Mark Cavendish sollte auch zu dem Team kommen, es gab auch irgendwie Teamtreffen und auf einmal ist die Sache geplatzt, das passiert leider zu oft im Radsport. Genau, und aufgrund dessen waren auf einmal alle ohne Job, unter anderem auch du. Wer mehr dazu wissen will, kann gerne mal sich die Besenwagen-Folge mit Miguel Heidemann anhören, deinem ehemaligen Teamkollegen, der erklärt das ein bisschen genauer, was da eigentlich passiert ist. Genau. Unbound und Gravel Locos und Steamboat, also das fährst du jetzt ja leider nicht, aber das sind schon dann, glaube ich, so die wichtigsten Rennen. So Big Sugar sind wir selber auch noch nicht gefahren. Wir waren zwar in der Gegend, in Bentonville auch schon.
Ich bin mal gespannt. Vielleicht, wenn es passt. Ja.
Ich werde es auf jeden Fall nicht fahren, aber wenn es bei dir, genau, vielleicht bei Caro. Bin ich mal gespannt, was du dann dazu auch sagst. Aber lass mal über das Wochenende reden, weil du hast gerade schon gesagt, dass für Feld es auch wichtig war, dass du Gravel-Rennen fährst. Wie fanden die es dann, dass du bei einem Gravel-Rennen mit einem Aero-Straßenrad gefahren bist?
ja, aber das hat gar kein Problem für ihnen dargestellt. Also die sind da relativ offen. Dadurch, dass ich das am Wörthersee eben mit dem Team gefahren bin, also ich habe den gesamten Team-Support gehabt, das war dann für mich super easy. Habe mich um nichts kümmern müssen und ich habe mir eine Woche davor eben die Strecke angeschaut, weil es sind ja nur 2 Stunden von Salzburg zum Wörthersee und bin dort mit 36er, 38er Gravel-Reifen gefahren und haben mir gedacht, okay, das geht, also ich muss einfach schauen, dass ich die schmalsten Gravel-Reifen reingebe, aber da war es noch eine Spur nasser, also noch ein bisschen mehr Pfützen waren dort und da hat es für mich einfach geheißen, okay, Gravel-Bike mit den schmalsten Reifen, was wir bekommen können. Und ja, und dann einen Tag davor oder 2 Tage davor, wie wir das Mediendinner da gehabt haben oder das Dinner, wo wir alle zusammengekommen sind, bin ich am Vormittag noch mit meiner Frau, weil sie war auch mit und sie hat ihr Rennrad mitgehabt und sie hat gesagt, okay, können wir zusammen trainieren gehen? Ich habe gesagt, ja, gerne. Also ich fahre eh nur 1-2 Stunden locker herum und dann sind wir die Strecke abgefahren. So im Hinterkopf habe ich gehabt, okay, jetzt lassen wir mal meine Frau testen, ob sie da mit dem Rennrad rüberkommt. Und ja, sie hat es dann wirklich gut gemacht und dann habe ich gesagt, boah, okay, es wird funktionieren. Also es geht wirklich mit dem Rennrad, weil es so schnell ist. Und was man halt auch bedenken muss, also ich sitze fast nur auf dem Rennrad oben. Jetzt bin ich einfach mit meinem Rennrad viel, viel mehr vertraut als mit dem Gravelbike. Und dadurch, dass 2 Anstiege waren und das restliche doch relativ flach, war die Aerodynamik auch wichtig. Und dann habe ich gesagt, gut, schauen wir, dass wir da breite Reifen reingeben, was das UCI-Limit hergibt, und dann versuchen wir, dass wir mit dem
Rennrad fahren. Wie breit geht da rein? Das ist doch bis 30 bestimmt, oder? Weil es ja relativ schmal, der Rahmen, glaube ich.
32. Okay.
Aber
das ist eng, ne? Also hast du noch Rahmen oder ist jetzt entsorgt worden?
Also es war von hinten ein interessanter Anblick, wo du hast gesehen, dass das Laufrad auch nicht ganz mittig war und es war links oder rechts ein bisschen dichter am Rahmen. Und das war echt so, okay, gut, also den Schlag konntest du nicht kriegen, weil du bist mit so 5 oder 4 Spokes gefahren.
Genau,
ne? Also,
diese,
also eine 8 geht da nicht rein, also schwer. da dachte ich, okay, wenn da jetzt irgendwas dazwischen kommt, dann sind die Strebe weg. Weil so, die ist ja auch nicht so dick, ne? Die ist ja auch sehr, sehr fein, ja, an dem Aerorad. Ja. Aber hat ja anscheinend funktioniert.
Ja, das war eben das Risiko. Also ich habe wirklich dann gehofft, gut, das Risiko muss ich eingehen, wenn ich mit dem fahren will. Und wir haben dann von Xentis, von unserem Laufradhersteller, die 5 Spokes bekommen, die Gravel-Laufräder, die neuen, was ja auch wichtig war, dass wir die präsentieren. Und dann habe ich die Aero-Werte auch von diesen Laufrädern gesehen und gesagt, gut, das passt mir ganz gut rein und hat da auch wirklich cool ausgeschaut. Also war so ein Blickfang dann, das Ganze. Und ja, und dann die 32er draufgeben, die tragen dann noch eine Spur breiter eben auf. Und ja, war dann alles im Limit, aber ja, wie du gesagt hast, also ein kleiner Stein, der hätte das Ganze schon blockiert.
Was hast du da an Luftdruck gemacht mit den 32ern?
Ja, ich bin einen Tag davor, bin ich mit die Conti 4 Seasons gefahren, weil habe ich noch nicht die anderen gehabt und die sind nicht tubeless ready und da ist mir ein bisschen eine Luft ausgegangen während der Fahrt und da habe ich gedacht, okay, das passt und bin mit 3,5 bar losgefahren. Und habe mir gedacht, das passt perfekt. Und am Tag des Rennens bin ich mit 3,6 gefahren. Das war eine
ja,
Spur
schon
zu viel.
Ne? Weil, so viel wiegst du jetzt auch nicht.
Ja, und ich bin dann einmal stehen geblieben nach meinen kleinen Missgeschick.
Hast du nochmal nachjustiert bei der Luft? Okay.
Ja, habe ich dann nochmal nachjustiert und habe dann eine Luft rausgegeben. Also in der Schotterpassage habe ich schon immer ein paar Meter verloren und ich glaube, da habe ich während des Rennens Anfangsphase sicher ein paar Mal Schimpfen bekommen von den anderen Fahrern, dass ich da eine kleine Lücke aufgehen habe lassen müssen. Aber.
Also sagen wir mal so, die Freude war das Gelächter war groß, als du das erste Mal Linkskurve in den Anstieg, weil du stürzt die erste Runde in erster Position, ich war in zweiter Position, in den langen Anstieg stürzt du ja direkt.
Ach so, da,
und,
okay.
Ja, und ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass die Freude, ich weiß keine Freude, aber das Gelächter war auf jeden Fall groß in der Gruppe.
Schadenfreude.
aber was ich dann interessant fand, also ich würde gleich trotzdem gerne noch auf das Thema Straßenrad kommen, ist halt, ich bin den Berg schon relativ zügig hochgefahren, jetzt auch nicht am Limit, aber oben war halt alles auseinander geflogen. Und wir sind da unten rausgekommen, waren dann ja auch nur noch so 30 Leute maximal. Und du warst dann noch da und dachte ich, okay, gut, mit dem Rad und wenn du dann jetzt schon wieder zurück bist, musst du schon auch einen guten Tag haben, weil halt einige ja auch geschoben haben, glaube ich, dann das erste Mal da hoch auch. Was ich dann auch wieder interessant fand, und das ist halt so, ich glaube, das verstehen auch nur Leute, die irgendwie aus dem Straßenanspruch kommen. Wenn du halt jemanden am Start siehst, wie jemand tritt oder wie ein Bein aussieht, gerade von einem Straßenfahrer, weißt du, wie gut er ist an dem Tag. Also es gibt natürlich auch so Blender, die einfach immer fit aussehen, aber jetzt du kommst halt auch aus, bist Tour gefahren und so, also wenn dein Bein fit aussieht, dann bist du in der Regel auch fit. Und das war bei dir halt auch so. Ich habe das Bein gesehen und dann auf dem Rad dachte ich, okay, das kann heute hier echt sehr, sehr unangenehm werden mit dir. und so war es im Ende auch. Aber ich finde halt trotzdem den Schritt, ein Straßenrad zu fahren, also ich habe es ja erst am Start gesehen, fand ich schon krass mutig, um ehrlich zu sein. Jetzt im Nachhinein hast du aber recht, weil ich würde es nie jemandem empfehlen, der nicht in der Elite fährt, also einfach Altersklassenathletin. weil es einfach zu hohes Risiko für Stürze birgt. Ja, viel zu hohes Risiko. Also das Risiko ist höher, einen Sturz als nicht zu stürzen. Hat man ja bei dir gesehen. Aber gerade als wir da alleine unterwegs waren, ey, wie du an uns vorbeigefahren bist, also wir kommen gleich zum Rennverlauf, das hat sich nicht gut angefühlt, weil wir drücken beide halt, wir waren ja beide auf Gravelräder unterwegs und ich hatte ja auch schon breite Straßenreifen drauf, aber wie du an uns vorbeigerollt bist mit deiner Karre jedes Mal, das war einfach so.
Ja, also ich hatte es auch bei mir im Rennen, als mich der D-Zug eingeholt hat, der mich dann ja eigentlich wieder nach vorne gebracht hat. Das waren nämlich auch zwei Österreicher auf Straßenrädern mit relativ, also wirklich schmalen Straßenreifen. Und ich habe halt nur gedacht, geil, dass der Zug, der läuft. Also ich hätte nie gedacht, dass die 3 bis 4 Minuten wieder zufahren nach vorne, aber die haben mich auch nur gefragt, sind noch Frauen vorne? Ich so, ja, 2 sind vorne. Und irgendwann sehen wir die und die so, ah, da sind sie ja. Also das rollte einfach bei denen. Und die haben auch technisch, also teilweise war ich schlechter in den Kurven bergab mit dem Gravel-Reifen als die. Die haben einfach so laufen lassen.
Aber denkst du, dass dadurch, dass du jetzt in Gravel so langsam reinkommst, du halt da einfach noch offener bist und dich so verkopft, was das Material angeht und du als für dich selber gar keinen Unterschied siehst zwischen dem, also du nimmst halt das Rad, wie du es gerade brauchst für die Strecke und es ist nicht, weil es den Gravel-Rennen heißt, muss es ein Gravel-Rad sein.
Ja, ich habe mich früher mit dem Material eher wenig beschäftigt und ich habe dann 2022 eben einen Unfall gehabt, das war im März so, und da habe ich mich dann mehr auf das ganze Materialthema fixiert. Also da hat mich eben einer meiner besten Freunde, wie ich vorher gesagt habe, mit Andreas Kittelmeier, ist eben mein Bikefitter auch und Physiotherapeut und so, und der hat mir eher so in das Thema so ein bisschen reingeschoben und hat gesagt, okay, du musst was machen mit dem Ganzen, weil das ist einfach so moderner Radsport, da wird einfach jedes kleine Prozent muss da ausgenutzt werden. Und teilweise bestimmt sogar eher zusammen mit meinem Trainer, so was jetzt gerade am besten ist, und dann diskutieren wir drüber, welches Material das ich fahre. Und ich bin relativ offen da und oftmals auch so, okay, wenn er das sagt, dann mache ich das auch, weil ich ihm zu 1000% eben vertraue und er halt meinen Input dann auch ganz gut annimmt. Und jetzt beim Straßenrennen, beim Gravel-Rennen war das halt das Gleiche. Dann sage ich, okay, ich würde eigentlich mit dem Straßenrad, glaube ich, dass das funktioniert. Und dann die ganzen einzelnen Streckenabschnitte sind wir durchgegangen. Und für mich war es eigentlich das Wichtigste, dass ich den Anstieg hochkomme, den steilen, den 2-Kilometer-Anstieg. Und dadurch, dass der komplett trocken war und relativ gut zum Fahren ging mit den Straßenreifen, habe ich gesagt, okay, in die Gravel-Sektoren, in die langgezogenen Kurven verliere ich sicher was. Aber das kann ich gleich wieder mal zuspringen. Die Position war halt wichtig. Also so die erste Runde, wo ich da gestürzt bin, wo ich einfach meine Schuld war, da bin ich wirklich sehr, sehr motiviert in die Linksabzweigung reingefahren. Und dann bin ich da gelegen und dann haben wir so gedacht, hat es mich einfach selber so geärgert. Und dann bin ich jedes Loch gleich mal wieder zugesprungen und ja, danach habe ich einfach eine Position so Top 20 gehabt. Aber das war dann schon sehr, sehr sportlich, dadurch, dass die anderen ziemlich smooth durch die Kurven durchgerollt sind, und da habe ich einfach ein bisschen mehr Energie liegen lassen und habe ich gesagt, jetzt müssen wir schauen, dass wir gleich mal eine Selektion herbeiführen.
Ja, du hattest auf jeden Fall auch immer ein bisschen frei um dich herum vor den Kurven. Das hat man, wenn man hinter dir war, immer gemerkt. so ein bisschen Abstand gelassen haben. Ich habe dann gar nicht mehr so die Angst gehabt, weil ich habe gesehen, du hast es halt im Griff mit dem Rutschen. Also ich bin ja auch gerutscht. Ich hatte ja wesentlich breitere Reifen drauf, aber trotzdem auch kein Profil. Und bis zu einem gewissen Grad kann man das schon kontrollieren, das Rutschen. Das hast du mal mit dir auch gesehen, das kriegst du schon hin. Das ist ein kalkuliertes Risiko. Man hat es auch gesehen, dass du nicht hättest schneller fahren können zum Teil. Zumindest auf dem Schotter. Aber ich finde, das war dann alles im Rahmen. Nachdem du einmal gestürzt bist, wusstest du, glaube ich, auch, was geht und was nicht.
Ja.
aber wie fandest du sonst das Rennen auch mit der Konkurrenz, also den ganzen Rennverlauf? Du bist jetzt ja auch letztes Jahr eine WM gefahren und auch schon eine World Series Rennen vorher. Hast du irgendwie Unterschiede gemerkt? Hast du das Gefühl, dass das Niveau nochmal ein anderes ist? Oder ja, wie waren so deine Eindrücke?
Ja, ich habe vor dem Rennen habe ich schon Respekt gehabt, weil ich habe gesagt, gut, das ist schon ein richtig, richtig gutes Starterfeld, was da jetzt am Start ist. Also war schon so die Weltelite vom Gravel-Fahren dabei, würde ich sagen. Und war gewisser Respekt dabei. Und dann so zu letztes Jahr, wie ich Monsterrato gefahren bin, war das für mich auch das Stressige, oder habe ich halt dann relativ viel investiert, weil der Massenstart war wie ihr vorher diskutiert habt, das war ein Wahnsinn. Da sind 1500 Leute, war Massenstart, Männer, Frauen, alt, jung, alles bunt durchgemischt. Das war ein komplettes Chaos und das war jetzt um einiges besser. Aber was mir beim Graveln so taugt, da ist einfach so meistens oder des Öfteren gewinnt einfach der Stärkste, weil es ist so Last Man Standing und das ist ziemlich cool. Und ja, zum letzten Jahr war jetzt sicher, was ich Monserrato zu dem Gravel-Rennen, zum jetzigen, also die Professionalität vom Veranstalter natürlich zehnfaches höher und die Dichte wird auch immer größer. Ich glaube, da muss man sich nur den Namen anschauen, wer alle am Start steht und weil es halt für viele Sponsoren oder auch für uns Leute alle sehr wichtig ist, das ganze Graveln.
Das stimmt. Ich war trotzdem, also ich habe Santa Val, wo Caro auch gefahren ist, irgendwie mir die Rennen angeschaut und auch die Ergebnisse und hatte auch vor dem Rennen Respekt. Also das ist, also letztes Jahr, keine Ahnung, 12 Mal auf dem Podium, also keine Ahnung, also bei fast jedem Rennen ist irgendwie auch Caro aufs Podium gefahren, genauso wie ich. Also es war halt so, man hat sich halt dran gewöhnt, ne, das irgendwie zu machen und dann kommst du in eine neue Saison und musst dich erstmal wieder dann so positionieren. Und ich hatte so schon einen gewissen Respekt, war aber dann, muss ich aber echt sagen, schon überrascht, wie einfach wir wegfahren konnten im Finale. Also einfach nicht, weil wir mussten uns richtig wehtun, um da wegzufahren in dem Moment. Aber dass das dann so durchlief, hat mich schon überrascht, um ehrlich zu sein. Das hätte ich jetzt, also das ist natürlich klar, also normales Radrennen, ne? Also wenn die drei Stärksten wegfahren und wir haben gut zusammengearbeitet, dann rollst du auch weg. Aber dass wir auch so einen Vorsprung haben, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja, ich habe eher so in der zweiten Runde, wie ich mal ein paar Mal angetestet habe, habe ich mir gedacht, oh, jetzt muss ich echt aufpassen, nicht, dass ich alleine bin. Dass die ganze Sache, ja, und dass die ganze Sache nach hinten losgeht, weil dann kommt der Zug und fährt richtig drüber über mich. Und ich war dann super glücklich, weil wie wir dann in der bei der zweiten Zieldurchfahrt geredet haben, hast du mich gefragt, oh, was hast du jetzt vor? Und ich also dachte, ja, es wäre cool, wenn wir eigentlich zusammen dann fahren. Und es war, sagen wir, auch sehr wichtig, weil vor dem Rennen hat man noch, der Chef von Feld hat noch so gesagt, Niki wird richtig stark sein. Also mal schauen, wie stark, dass du beim Graveln jetzt wirklich bist. Ein bisschen einen Druck nochmal draufgegeben. Und fürs Team war es halt auch wichtig, dass wir da ein gutes Resultat einfahren, nicht, dass das Ganze umsonst war, was wir dann betrieben haben. Ja.
Er muss auch sagen, dass halt, du kannst das merkst du immer mehr, die Ergebnisse von der Straße kannst du nicht aufs Graveln übernehmen, das funktioniert nicht. Also also nicht, dass die anderen keine guten Rennfahrer sind, also ich meine, vor allem Niki, ne, was, also davon sind wir beide oder wir drei so weit von entfernt, dass wir nur annähernd die gleichen Ergebnisse eingefahren haben. Ja? Also ich meine, so jemand wie Niki, der Paris-Roubaix gewonnen hat, ich glaube Flandern auch.
Ja, ich glaube.
Das ist halt brutal so um Straßenrennsport. Wie hast du aber trotzdem das Gefühl, dass sobald du Offroad gehst, dass da irgendwie die Karten nochmal neu gemischt werden? Und das finde ich aber persönlich auch so interessant und gut, weil es natürlich Möglichkeiten irgendwie bietet, so als FahrerInnen wie uns, weißt du, die halt sich da nochmal neu etablieren können. Deswegen bin ich bei dir jetzt auch gespannt, wie da die weitere Entwicklung sein wird. Also wie viele Rennen du dann fährst und ob du vielleicht sogar in den kompletten Schritt Richtung Gravel gehst. Weil das natürlich auch eine Einkommensquelle ist, ne? Eine seriöse, wenn man es richtig macht und den richtigen Partner hat. Von daher bin ich da schon auch gespannt, was sich da tut bei dir. Ja,
ja, ich habe das auch letztes Jahr so überlegt. Ich denke, dass ich da noch ein bisschen eine Zeit auch brauche, dass ich die richtigen Partner an meiner Seite habe. Wie vorher gesagt, bin ich jetzt beim Team Feld-Felbermeier. Die haben wirklich auch große Ambitionen und bekomme ich auch relativ viele Freiheiten mit den Gravel-Rennen. Und das ist echt eine coole Sache, weil das war einfach letztes Jahr nicht der Fall. Da habe ich keine Freikarten bekommen und außer ich habe einmal zufällig Ende der Saison ein Wochenende mal frei gehabt. Und ja, das ist jetzt ganz cool, dass da die ganzen Partner übereinstimmen und übereinspielen. Das Einzige ist einfach, das Budget, was man braucht, ist relativ hoch, wenn man das so professionell betreiben will, wie man es gewöhnt ist. Und ich glaube, das wisst ihr beide eh am besten.
Ja, das, da so sagst du was.
12 Wochen USA ist teuer.
Ja, richtig, ja.
Wie sehr beschäftigst du dich jetzt mit den Rädern, also was du zur Verfügung gestellt bekommst, auch Laufräder, Reifen und pipapo?
Ja, das hat mir jetzt sehr geholfen, der Sieg, weil ich habe zuvor mit einigen Herstellern gesprochen und dann hat es geheißen, naja, wir haben kein Budget mehr und. Und mit Feld habe ich einmal einen guten Partner gehabt, also der hat mir alles zur Verfügung gestellt und das Team hat mir dann das ganze Fahrrad so aufgebaut, wie ich es wollen habe. Also es war relativ einfach jetzt. Mit Reifen bin ich noch dabei, dass ich da noch die Reifen bekomme, die ich gerne fahren will. Und ja, man muss immer aufpassen, dass es nicht mit dem Team in Konflikt kommt, das Ganze. Das ist halt der einzige Punkt. Aber ja, da tue ich mich jetzt eigentlich leicht, weil ich schreibe dem Team, ich würde gerne diese Reifen fahren und dann bekomme ich sie. Und mit dem Gravelbike, also mit dem Fahrrad selbst, hat es auch nochmal geholfen, dass es jetzt gleich mal noch ein neues Fahrrad kommt und es einfach ein bisschen leichter geht, weil sie mir auch vertrauen und sehen, okay, da ist Potenzial da. Aber es ist einmal ganz witzig, man muss ganz erst mal was liefern und dann geht es ein bisschen einfacher.
Auf jeden Fall einfacher, ja.
Ja, vorhin gerade das Thema Reifen, ne? Das wird, es war eh schon immer relevant, aber auch da finde ich, vielleicht zum letzten Jahr hat sich nochmal wieder so ein Sprung getan von der Relevanz. Siehe jetzt das Rennen, ihr fahrt mit Straßenreifen, ne? Und dann reden wir nicht mehr davon, ob wir jetzt 40er, 45er fahren, ob es ein R oder RS ist, sondern halt, welche Breite an Straßenreifen ist irgendwie dann am Ende auch relevant und so. Und das ist brutal. Also die ganzen Faktoren, die man einbeziehen muss, ihr fahrt mit einem Aero-Rad. Naja, also das ist ja auch. Es gibt natürlich auch Leute, die das dann gerne so nehmen und sagen, Gravelräder braucht es gar nicht. Aber
ja,
gleichzeitig
aber
darf man halt auch nicht.
Gibt es wieder andere Rennen? Also dann fährt man zum Trucker und ich denke, da wirst du mit dem Aero-Rad nicht ankommen. Also.
Nee, da fährst du gar nicht den ersten Anstieg hoch.
Genau.
So, deswegen, das ist. Ich finde, auch gerade das zeigt, wie breit gefächert Gravel ist. Ja. Ne? Und dann darf man nie vergessen, das, was wir machen, ist ja so die Speerspitze. Und da fahren 98% der Leute fahren da eben nicht rum und müssen da auch gar nicht rumfahren. Ja? Und wir gehen ja so ans Nöbel, bei uns ist so High Performance. Und bei den anderen geht es eher darum, nicht zu stürzen und eine gute Zeit zu haben. Ja? Und natürlich trotzdem schnell unterwegs zu sein, aber das, was du machst, ist ein enormes Risiko. Und das darf man halt nie vergleichen. Und deswegen finde ich dann auch immer, es ist dann zu einfach zu sagen, es braucht keine Gravelräder mehr, weil.
Ja, das ist ja Schwachsinn.
Das war jetzt halt, genau. Vielleicht ein Rennen im Jahr, wo du so ein Rad fahren kannst. Ja.
Ja, richtig, weil mich haben auch einige dann gefragt, boah, voll cool, also das kann ich also bei meinem Rad auch umbauen. Und ich habe so gesagt, naja, also wenn es ich mir aussuchen würde, wenn ich das jetzt nicht so super professionell betreiben würde, dann würde ich hundertprozentig mit einem coolen Gravelbike darüber fahren. Erstmal viel mehr Komfort und auch die Sicherheit, wie wir es schon angesprochen haben. Also da würde es keine Diskussion geben, dass ich das mache. Und ja, da würde man einfach coole Reifen raufgeben. Und ja, schau mal. Es war dann auch ganz witzig, nach dem Rennen hat dann noch Feldgang gesagt, dadurch, dass ich das SPT Gravel nicht fahre, werde ich höchstwahrscheinlich das Tracker auch fahren. Mhm. Und ja, da ist dann mal eine Reifensache. Mal schauen. Ich glaube, gestern oder vorgestern habe ich noch mit Schwalbe mal Kontakt gehabt. Schauen mal, welche Reifen ich da fahre.
Ja, gut, da werden wir, glaube ich, dann wahrscheinlich, wenn du Schwalbe fährst, alle das Gleiche fahren, weil da gibt es eigentlich nur eine richtige Wahl. Obwohl bei Caro so viel leichter ist, gibt es nochmal eine andere Wahl, aber jetzt wir wiegen beide gleich viel und normalerweise gibt es da dann eigentlich nur eine Wahl. Caro fährt ja dann lieber noch 40er anstatt 45er.
Ja, genau. Aber du kannst ja auch, also ich habe auch vielen gesagt, man kann auch noch ein R mit einbeziehen. Also wenn man vorne, das ist jetzt auch kein falscher Reifen für das Rennen, würde ich sagen. Also.
Aber da ist man halt dann auch wieder an so einem Punkt, ne? Das ist halt, das stimmt mit dem R. Aber halt, also es ist nur minimaler Rollwiderstandsunterschied. Also so viel ist es nicht, aber es ist halt ein Unterschied. Und das sind halt alles so Dinge, genau. Ne? Das nimmst du ein Straßenrad über ein Gravelrad und alles mal so Nuancen, aber die halt am Ende wirklich relevant sein können, um ein Radrennen zu gewinnen oder eben nicht zu gewinnen. Entweder wo man auf dem Rad bleibt oder wo man schneller ist, wenn es drauf ankommt. Aber irgendwo hast du halt immer ein Risiko, ja.
Das stimmt. Ja, das habe ich, gestern habe ich halt noch diskutiert mit meinem Trainer und sage, ich brauche vom Tracker, ich habe da jetzt noch nicht so viel Ahnung, jetzt muss ich mich da ein bisschen beschäftigen. Dann sagt er, ach, hör dir einfach den Podcast mal an von euch beiden und dann hast du einen kleinen Überblick über das Ganze.
Sehr gut.
Ja, ich glaube, wir haben da in der letzten Folge schon eigentlich alles abgebildet, was man an Reifen fahren kann und das ist halt dann am Ende dann zu viel Präferenz.
Ja, muss man es auch selbst ausprobieren. Ich würde immer sagen, rechtzeitig vorher da sein, sich an die Gegebenheiten anpassen und gucken, womit man am besten die meiste Sicherheit hat und sich wohlfühlt.
Ja. Also Aerorad, also ich würde jetzt ein Aerorad Straßenrad nicht empfehlen.
Das kannst du direkt zu Hause lassen.
genau, und den Rest muss man, glaube ich, mal ausprobieren. Was mich auch nochmal interessieren würde, ist, wie, du bist ja die erste Gravel-WM gefahren letztes Jahr, aber dann auch schon eine Straßen-WM in Australien, wie du gerade erzählt hast. Wie hat dir letztes Jahr die WM gefahren? Also wie hast du es als Straßenfahrer auch wahrgenommen?
Es war mal eine richtige Steigerung bis zum ersten Jahr, weil das erste Jahr war doch relativ unprofessionell, wenn man das so betrachten kann, obwohl es mir richtig viel Spaß auch gemacht hat. Pippo Pozzato, also mein Ex-Teamkollege, hatte die veranstaltet und war ich mit ihm auch ein bisschen in Kontakt und haben über das diskutiert und er war halt auch, was heißt nicht überfordert, aber auch nicht mit dem gefasst, dass da wirklich so viel dann am Start stehen und das dann so ernst genommen wird. Und ja, das letzte Jahr war dann echt ganz cool. Also wir haben vom Nationalteam einen super Support bekommen. Das Nationalteam hat dann auch gesehen, das müssen wir ernst nehmen. Ist ein eigener Sektor jetzt in die Höhe gestellt worden mit Nationaltrainer. Und es wird schon ernst genommen und war dann ein super Spaß. Wir waren, glaube ich, 3 Tage davor unten, wo man dann sieht, dass es ernst genommen wird. Und zur Strecke selbst denke ich, dass es eine würdige Weltmeisterschaft war. Es war für mich auch ein kleiner Lernprozess, weil ich mich mit dem Material da noch eine Spur zu wenig beschäftigt habe oder auch vielleicht selbst zu wenig investiert habe, dass ich da mehrere Optionen habe, weil ich bin da zum Beispiel mit einer 48 Kettenblatt vorne gefahren. Es war schon ziemlich steil, also 48, 44, und da war es so am Limit, dass ich raufkomme. Und dann hat es mir irgendwann zum Schluss raus den Stecker gezogen, wie ich das Loch mal zufahren habe müssen zu deiner Gruppe, Paul. Und ja, dann war ich ziemlich am Limit am Ende. Aber schlussendlich war es wirklich ein cooles Event, muss ich sagen.
Ja, fand ich auch. Und mir hat es ein bisschen eher als den Stecker gezogen. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen mehr zu Fuß gegangen, sprichwörtlich, als du am Ende. Genau. Ich wäre eigentlich so weit durch. Wir sehen dich dann ja quasi in Tracker. Welche Rennen fährst du da?
Das 200er.
Ja. Es fahren jetzt immer mehr das 200er und 100er, ne?
Echt?
Also sag ich nicht, dass du es auch machen
solltest. Ist das 100er bitte? Sonntag dann? Oder?
Ja, das ist ein Tag später, ja. Also bei den Frauen weiß ich nicht. Bei Männern machen es jetzt einige.
Ich habe es noch Peter von keiner macht's. Frau gehört.
Ja. Bin ich mal gespannt. Was steht jetzt bei dir noch auf dem Plan? Erstmal auf der Straße?
Ich fahre jetzt am Wochenende noch so ein Bergrennen in Österreich, also die Hungerburg. Das nehme ich mit als kleine Vorbelastung. Und dann steht die Tour auf die Alps mit dem Nationalteam an.
Cool.
Also da muss ich meine Bergfahrerfüße auspacken. Und danach geht es weiter, Saison-Highlight oder Highlight, dann das Kirschblütenrennen, ist so im Heimrennen auch. Ja, dazwischen fahre ich auch noch ein Gravel-Rennen in Sardinien, genau, das fahre ich auch noch. Und dann Kirschblütenrennen ist ein UCI-Rennen heuer auf der Straße, was Feldwölbermeier eben veranstaltet. Und danach in Nenzing ist auch ein UCI-Rennen, das sind die 2 Eintagesrennen, was wir haben in Österreich, was UCI Status haben und ja, und dann ist die Tracker, Flash de Süd und dann geht es schon weiter nach Amerika. Also am 15. Mai fliege ich dann Amerika.
Ja, cool. Ja, du bist auf jeden Fall auch schuld daran, dass ich schon wieder drüber nachdenken muss, wie ich meine Saison gestalte, weil wenn es reicht ja, dass du schon reinkommst und quasi auch diesen Straßenspeed mitbringst, der jetzt am Wörthersee. Das merkt man einfach, wenn jemand schon Rennen gefahren ist und vor allem Straßen ein anderes Speed, also auch wie du deine Gänge fährst, ja, auch am Anstieg und so, das ist schon krass. dass man halt echt jetzt so für solche Rennen einfach nur hinkommen und fahren, geht schon. Also fürs Podium reicht's ja, aber wenn man gewinnen will, muss man halt echt auch nochmal wieder drüber nachdenken, dass man selber noch Straßenrennen irgendwie vielleicht sogar mit einbaut, um dann halt auch gegen Straßenfahrer halt mithalten zu können. Das ist echt krass. Das ist so, jedes Jahr kommt irgendwie so ein neuer Step hinzu, den man selber auch machen muss als reiner Gravelfahrer. Also in meinen Augen, um weiter competitive bleiben zu können. Ja.
Ja, so ist das jetzt eben dann das System mit Feld Felbermeier und die wollen auch Gravel fahren und so. Das ist für mich jetzt eine ganz gute Sache, muss ich sagen.
Also ich glaube, für die UCI-Rennen ist das, ich glaube, Anbau macht das nicht so einen riesen Unterschied. Also ob wir, also das ist einfach so lang und das ist ganz andere Dynamik. Aber diese UCI-Rennen, da ist auf jeden Fall, ist schon gut, wenn man mal, ein bisschen gedreht hat vorher sozusagen und ein paar zügige Radrennen auch gefahren ist, weil du hast halt einfach ganz andere Tritt und das, was ich vorhin schon meinte eingangs, man hat bei dir einfach direkt gesehen, dass du dann auf einem guten Tag bist, so weißt du, und dass du halt also ja, sehr wahrscheinlich auch gewinnen kannst. Genau, das wird bei den Frauen auch nicht anders sein. Nee. Die Siegerin bei euch fährt ja auch in einem Straßenteam. Genau, ich glaube, da müssen Caro und ich dann auch nochmal wieder so irgendwo einen nächsten Step nehmen.
Ja, in unsere alten Tage nochmal.
Genau, aber ist auch schön, also ich finde es ja ehrlich gesagt auch ganz geil, dass ihr da reinkommt als Straßenfahrer und immer uns so eine neue Challenge gibt. Also ich brauche es zumindest
ja,
auch.
Ja, auf jeden Fall.
Um irgendwie auch
letztendlich kommen wir ja auch aus dem Straßensport, insofern ist es ja nicht ganz so schlimm, wenn wir mal ein paar Straßenrennen fahren.
Um die Challenge weiterhin aufrechtzuerhalten, ja. Sehr schön. Jetzt haben wir gar nicht so viel über unser Rennen direkt gesprochen, aber ich glaube, die meisten Leute haben es eh mitgekriegt. Gab es ja genug, die was dazu gesagt haben. Von daher, Glückwunsch noch an euch beide zu euren Platzierungen.
Dir auch.
Und danke.
Danke dir auch.
Und dann sehen wir uns in Spanien.
Genau. Ja.
Freue mich.
Ich mich auch.
Ich mich auch.
Cool.
Genau. Also, bis dann.
Bis dann. Ciao.
Super. Ciao. Dankeschön. Ciao, ciao.
Ah ja, und hier noch ein kleiner Zusatz, den ich vergessen hatte zu erwähnen. Jetzt, wenn ihr die Folge hört, ist auch schon das Video zum Rennen am Wörthersee raus. Ich hatte den Kader wieder mit dabei und er hat mich ein bisschen vor dem Rennen, nach dem Rennen und natürlich auch beim Rennen begleitet. Also wenn ihr einen Eindruck von der Veranstaltung bekommen wollt und wie mein Rennen gelaufen ist, dann geht gerne auf den Outside-YouTube-Kanal. Und dort findet ihr das aktuelle Video zum Rennen. Wir werden dieses Jahr ein paar Videos rausbringen, auch eins zu Tracker, dann eins zu Aachen und auch eins zu WM und was dazwischen ist, das steht noch nicht fest. Den Link findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes oder sonst halt auf meinen Social Media Kanälen. Da findet ihr auch einen Weg hin, aber ja, Outside YouTube. Genau, bis dann.